ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
So, diese Folge von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast, beginne ich mal gnadenlos mit einem Sprachbild. Die ARD-Audiothek und wir Kreisen suchen uns was Geeignetes aus, was Lebendiges, kein Aas, obwohl es heute hier um Gänsegeier geht. So, und jetzt will ich das auflösen. Also die neue Folge ETC, der Podcast, heute hier aus dem Zoo Leipzig. Und ich darf Maria Reitzig mal wieder hier begrüßen. Maria, sei herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Maria, du hast wieder eine schöne Kulisse für uns aufgebaut. Wir sitzen zwar nicht direkt in der Geiervoliere, das wäre, nee, gefährlich wäre es nicht, oder?
Nein, gefährlich wäre es nicht.
Na, okay. Also. Aber wir sind trotzdem ganz in der Nähe, oben drüber, vielleicht sagen wir mal so 10 Meter über uns, ist quasi noch so das obere Ende der Voliere zu sehen. Und da sitzen sie tatsächlich zu viert und schauen auf uns herab. Ich vermute mal, das hat jetzt nicht nur mit unserem Gespräch zu tun, Maria, sondern die sind da gern oft Zaungäste?
Ja, die sitzen gerne oben und überblicken alles und meistens, wenn sie einen Tierpfleger sehen, bringen sie den mit Futter in Verbindung. Also ja. Nicht, dass sie uns sehen und denken, ah, das sieht aber lecker aus, sondern meistens eher das, was wir in einer Kiste drin haben. Denn das Futter verteilen wir dann auf der Anlage und da sitzen sie immer weit oben und wollen ja natürlich als erstes sehen, was bringen wir da? Haben wir irgendwas dabei oder haben wir nichts dabei?
Gänsegeier, jagen die etwa Gänse? Sicherlich nicht. Oder sehen die aus wie Gänse?
Ich kann weder das eine noch das andere bestätigen. Also Gänse jagen sie nicht. Warum die direkt Gänsegeier genannt werden, kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Wobei unsere Geier noch nicht mal an Gänse rangehen würden. Also auch wenn wir jetzt mal die Reste, sage ich mal, vom Schneeleoparden, was zum Beispiel auch mal Hühner sein könnten, ja, mit anbieten auf der Anlage, selbst da gehen die nicht ran. Also warum auch immer, fressen die bei uns keinen Vogel.
Kein Geflügel, gar nichts?
Nein, nein, also zumindest unsere nicht, nein.
Wie viele Gänsegeier habt ihr denn? Also wie groß ist eure Gruppe?
Ja, wenn man alle entdeckt, das ist manchmal als Besucher ganz schön schwierig. Wir wissen es, wir haben 11 Tiere insgesamt und 2 verstecken sich momentan sehr gut, denn die haben einen Schatz bei sich. Das ist ein Ei pro Geierpaar. Wir hoffen einfach mal, dass sie das gut bewachen und dann auch ausbrüten und dass wir wieder erfolgreich züchten, so wie
also
im letzten Jahr.
Also 2 Paare?
Wir haben dieses Jahr 2 Paare. Letztes Jahr hatten wir das große Glück und konnten einmal erfolgreich großziehen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das prinzipiell so ist, aber unsere brauchen sehr lange tatsächlich, um das erste Mal erfolgreich ein Jungtier großzuziehen. Also ich sag mal, bei dem ersten Paar, was man hat, wenn man jetzt so zum Beispiel in der Geieranlage steht und mal hoch rechts schaut, das ist unser Paar, was als erstes gebrütet hat. Ja. Und das fing somit an, dass sie erstmal anfangen mussten, ein Nest zu bauen. Das hat das erste Jahr nicht so ganz funktioniert. Das zweite Jahr haben die zwar ein Nest gehabt, ein Ei gelegt, aber das Ei haben sie dann aus Versehen rausgeschmissen. Ja, das dritte Jahr war es dann auch so, dass sie ein Ei gelegt hatten, aber rausgeschmissen. Das vierte Jahr hatten sie zwar ein Jungtier, haben sich aber nicht hundertprozentig gekümmert. Ja, aber dann hat es tatsächlich mal funktioniert.
Boah, das ist ja wirklich halt eine lange Anlernphase. Ja.
Ob das so prinzipiell ist oder ob die beiden einfach so lange gebraucht haben, das weiß ich nicht. Aber man hängt sich dann auch nicht rein, weil die müssen selber die Erfahrung machen. Die müssen das lernen, was muss ich das nächste Mal besser machen, damit das auch funktioniert. Ja, das Paar sitzt dieses Jahr auch wieder. Und dann haben wir jetzt, wie gesagt, neu links in der Felswand noch ein zweites Pärchen, was auch sitzt, in der Hoffnung, dass sie das besser und schneller hinbekommen.
Also ich wollte gerade sagen, wo sind die in ihrem Aufbaustudium gerade? Das wievielte Jahr?
Das ist das dritte Jahr tatsächlich.
Ja.
Also bei dem habe ich aber ein gutes Gefühl. Also die machen das sehr, die sind sehr vorsichtig, was der Wechsel angeht. Also die sind da ein bisschen behüteter als die anderen zwei.
Aber die ersten zwei ging es auch schief bei denen, oder?
Ja, da haben sie das Nest nicht richtig gebaut. Aber das ist das erste Ei, was sie dieses Jahr gelegt haben.
Aha.
Und die legen ja auch immer nur ein Ei pro Jahr und die Brutzeit beträgt ja auch 50 Tage. Ja, da muss man jetzt einfach gucken und wenn die Jungtiere schlüpfen, ist ja auch nicht so, dass der Geier dann aufsteht und sagt, hey, ich habe ein Jungtier, da muss man natürlich erstmal lange beobachten und schauen, ja, ist ja da wirklich was geschlüpft oder sitzen sie halt noch einfach auf dem Ei oder verstecken die das Jungtier.
Wenn du sagst, das Ei, sie haben ihr Ei rausgeschubst aus dem Nest, ist das Nest so durchlässig oder haben die es beim Wenden übertrieben?
Ich gehe, also das Nest sah gut aus.
Ja.
Die bauen ja auch schöne Nester, aber ich glaube, das ist, also einmal ist es im Gefieder tatsächlich kleben geblieben, warum auch immer, wahrscheinlich war es vorher schon kaputt.
Ja.
Das kann natürlich passieren und das andere Mal war einfach beim Wenden, wir waren nicht dabei, wir sind morgens gekommen und dann lag es unten und war demzufolge auch kaputt.
Aber ist das so ein großer, also sag ich jetzt mal Adlerhorst, auch wenn das der völlig falsche Vogel dazu ist, oder ist das schon kleiner?
Das Nest ist sehr groß. Also der Geier passt gemütlich rein. Also man kann es schon fast von der Größe her wie mit einem Storchennest vergleichen. Also jeder, der jetzt vielleicht so einen Storch vom Kopf hat, vom Auge hat, der weiß in etwa, wie groß das Nest ist, und so ähnlich ist das auch beim Geier.
Und das ist auch hier ganz oben in euren künstlichen Felswänden oder geht es auch tatsächlich ebenerdig?
Nee, die bauen umso höher, umso besser. Dann kommen auch keine Feinde ran. Ich meine, die haben hier zwar keine Feinde, aber die müssen ja davon ausgehen. Und die haben das weit oben und die bauen immer in der Felsspalte.
Wenn du sagst, dass die so eine lange Anlaufzeit brauchen, habt ihr denn überhaupt in den letzten Jahren da mal erfolgreich Jungtiere gehabt? Waren ein paar andere Paare da schon weiter?
Wir hatten letztes Jahr die erste Nachzucht hier, seitdem die Geieranlage wieder eröffnet wurde. Die wurde 2017 eröffnet und das war letztes Jahr das erste Mal wieder erfolgreich.
Und der ist jetzt auch mit dabei, zufällig in der Gruppe, die uns da oben beobachtet?
Der sitzt immer mit dabei und zwar kann man den sehr gut erkennen. Der hat noch sein Jugendgefieder, der hat noch so einen braunen Kopf und eine braune Halskrause. Daran kann man ihn sehr gut erkennen. Das behält er auch noch ungefähr 6 Jahre. Erst dann wird er geschlechtsreif und gefiedert um, sodass er aussieht wie die Alttiere.
Aber an der Körpergröße wird er es wohl nicht erkennen, so als Mini-Geier?
Nee, von der Größe her ist er genauso groß schon wie die anderen.
Wie groß sind die denn im Vergleich jetzt, sagen wir mal, zu anderen Geiern? Also schon Kolosse? Ich sehe ja hier nur die obere Hälfte, deswegen.
Das sind schon große Tiere. Also die können gerade, wenn sie einen Hals lang machen oder wenn die Flügel natürlich ausbreiten, wirken die natürlich um einiges größer. Die haben eine Flügelspannweite von 2,60 Meter und das ist schon ordentlich. Ne? Also wenn die sich dann aufstellen, wirken die schon sehr groß und imposant. Das machen die auch gerade, wenn die dann an ihr Futter rangehen und gerade, man kennt es ja aus Film, da stürzen sich ja mehrere Geier gleichzeitig auf das Aas drauf und da gibt es tatsächlich eine Rangfolge, auch wenn das gar nicht so aussieht. Und dann machen sich die adulten Tiere erstmal ganz groß und laufen auch ganz komisch und damit zeigen die erstmal, jetzt bin ich erstmal dran und erst dann darf der Rest dran.
Laufen ganz komisch, beschreib mal.
Ich würde es ja vormachen.
Nee, das funktioniert jetzt gerade beim Podcast halt nicht.
Naja, es sieht ein bisschen aus wie Marschieren. Also die nehmen die Beine nach vorne und dann setzen ein bisschen wie beim Marschieren, ja. Nur, dass sie die Beine nicht anwinkeln, sondern gerade strecken.
So richtig starksiger Exerzierschritt.
Ja, genau, und Kopf ganz nach oben gestreckt und sich groß machen, imposant halt sein und somit setzen sich durch.
Und wen schreckt das jetzt ab? Alle Tiere oder nur die anderen
Geier?
Nur
die Artgenossen soll das erstmal zurückhalten, bis das Ranghöchste rangeht und dann geht der Rest dran. Und bei den Jungtieren ist es halt so, deswegen hat er auch noch sein Jugendgefieder, der ist ein bisschen außen vor. Ne? Also der hat halt noch Nahenfreiheit, wie man so schön sagt.
Der dürfte einfach vorbeispazieren und sich was nehmen. Genau. Das würde, muss ich blöd fragen, ihr füttert natürlich auch normales Fleisch, aber würden die denn was Lebendiges gar nicht anrühren? Also sagen wir mal, da liegt jetzt ein Tier, man denkt, es ist tot, auf einmal bewegt sich es noch, würde der Geier dann wieder weggehen?
Der würde nicht rangehen. Also die gehen tatsächlich nur an Aas ran, wirklich nur, wenn es tot ist. Man hat auch mal so die Beobachtung gemacht. Es gab ja schon mal Unglücke in den Alpen zum Beispiel, also oder im anderen Gebirge, wo man erstmal wieder Hilfe holen musste, bis man den Menschen helfen konnte. Und selbst da sind auch die Geier oder andere nicht rangegangen. Also die Geier sind da nicht rangegangen. Also die gehen wirklich nur an tote Tiere ran.
Und wie alt darf das dann sein?
Ich sage ja immer, umso mehr es stinkt, umso besser schmeckt es dem Geier. Nein, der kann ruhig, das kann vom Frischtoten, das kann aber auch schon im verwesenen Zustand sein. Also sie machen da keinen Unterschied, die sind da nicht wählerisch.
Fragt man sich natürlich, wie dieser Magen auch funktioniert. Also wenn man zum Beispiel mal weiß, wie andere sich schon verhalten, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum, sagen wir mal, im Kühlregal abgelaufen ist. Andererseits, dann liegt ein Knusch schon anderthalb Tage lang und beginnt zu duften. Das ist für den Geier nicht abschreckend.
Nein, das stört den Geier nicht. Also die gehen ja auch lieber an größere Tiere ran.
Ja.
Und die, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eklig an, aber die reißen ja als erstes die Bauchdecke auf.
Ja.
Und gehen ja auch mit den Köpfen als erstes in die Innereien ran. Deswegen sind die auch am Kopf so schwach befiedert.
Ach richtig, Kopf rein in den Körper.
Genau. Und dann alles, was so Organe sind oder alles, was weiches Gewebe ist, das wird dann als erstes gefressen. Na, so kleinere Tiere wird zwar auch mal mit aufgenommen, aber eher ungern. Also die sind schon mehr an die größeren ran.
Also innerhalb der Geier ist die Rangfolge geklärt. Aber wenn jetzt andere Tiere auch mit ran wollen, ist der Geier da, sagen wir mal, aggressiv oder stellt er sich an?
Ich glaube, die teilen sich das eher. Also meistens kriegt er dann so einen Schakal oder so eher dazwischen und schnappt sich was weg und läuft dann damit weg. Und Geier sind auch sehr hartnäckig. Also wenn die versuchen, die anderen das streitig zu machen, der hüpft zwar dann kurz weg, geht aber gleich wieder ran. Also der ist sehr hartnäckig und ich glaube, viele Tiere sind dann einfach genervt davon, dass da immer wieder einer mit ans Futter will und mitfressen will, dass sie dann irgendwann sagen, okay, dann überlasse ich dir das.
Was füttert ihr denn jetzt hier oder wie füttert ihr es? Legt ihr einfach irgendwo was hin, dass es offen sichtbar ist oder versteckt ihr auch?
Verstecken tun wir bei uns nicht. Wir geben auch nicht jeden Tag. Wir haben auch keinen geregelten Ablauf, was das alles betrifft. Wir gucken immer, wir teilen die Portionen so ein. Wir haben ja die Raubtiere mit bei uns, die Schneeleoparden. Und sobald die zum Beispiel was übrig lassen, dann bekommen das auch die Geier. Wir gucken aber auch, dass nicht jeden Tag die Geier etwas bekommen, sondern wir sammeln gegebenenfalls auch mal das Futter, weil der Schneeleopard lässt ja nicht immer was übrig.
Ja.
Ja, und dann versuchen wir eine größere Portion, weil wir haben ja 11 Geier. Wenn ich jetzt nur ein Stück drauf lege, wäre Streitpotenzial da. Und wir wollen ja auch, dass alle Tiere satt sind. Deswegen kommt da eine größere Menge dann auf die Anlage und dann können die runterkommen und sich ihr Futter abholen. Und wenn das dann gut aufgefressen ist oder halt nicht mehr so appetitlich aussieht, dann nehmen wir das auch runter. Und dann gibt es aber auch für die Geier Fastentage. Das schätzen wir halt ein. Manchmal sieht man das schon auch am Blick, ob die Tiere jetzt Hunger haben oder nicht, ob man denen was gibt oder nicht oder halt wie sie vorher gefressen haben.
Du hast ja hier gerade zufällig neben uns im Eimer so, ich sag mal, eine artgerechte Präsentation. Also naturgerecht würde ich sagen, so würden sie es auch vorfinden. Da ist Fleisch, totes Fleisch. Ordentlich Dreckkruste auch drauf. Also unser einer würde sagen, das sollte nie wieder auf den Teller. Aber der Geier würde sich daran jetzt nicht stören.
Nö, der Geier pickt sich das dann noch raus, was er noch haben möchte, was er dann verwerten will.
Nun habt ihr 11 Tiere. Sonst, ich weiß auch mal, bei sagen wir mal, Schwächeren wird aufgepasst, dass jeder sein Futter bekommt. Hier könnt ihr natürlich ja nur nicht, sagen wir mal, direkt zufüttern. Kann das sein, dass irgendeiner dann auf der Strecke bleibt?
Wir beobachten das dann auch. Wir gehen mit auf die Anlage. Wir schauen, geht da jeder runter? Bekommt jeder seinen Anteil ab? Und man sieht es ja auch am Verhalten des Tieres. Wenn die Tiere jetzt Hunger haben, das hatten wir tatsächlich auch schon, dass sie so eine Phase hatten, wo die mehr Energie verbraucht haben und dadurch mehr Appetit hatten. Dann waren wir zum Beispiel beim Reinigen auf der Anlage und dann kommen schon die ersten zu uns runtergeflogen und gucken. Und da weiß ich, okay, die haben noch Hunger. Und demzufolge passen wir das an.
Aber das sind jetzt keine Vorratsfresser. Also man sagt ja zum Beispiel, ein Hund, der würde, wenn man es ihm nicht wegnimmt, sich kugelrund futtern. Der Geier scheint dann einfach zu sagen, ich will nicht mehr.
Der Geier ist irgendwann satt und beim Gänsegeier hat man auch schon beobachtet, dass der tatsächlich auch mal zu viel gefressen hat und dadurch auch nicht starten konnte.
Ah, okay, ja.
Die Geier übergeben sich dann anschließend, um dann wieder ordentlich starten zu können. Also sie bringen dann nicht alles wieder raus, sondern nur einen Teil und dann, okay, jetzt kann ich wieder abfliegen. Und dann können sie wieder starten.
Die benehmen sich bei Tisch schon echt seltsam, Geier, oder? Also das, aber das ist ja gar nicht meine Aufgabe, das zu werten. Wenn die dort jetzt zum Beispiel am Aas sind, sind Gänsegeier da als Geier jetzt allein oder gibt es da auch andere Geier, mit denen sie sich dann noch streiten müssen? Also andere Arten, meine ich.
Es gibt auch noch andere Geier. Also wir haben bei uns jetzt nur die Gänsegeier.
Ja.
Aber in der Natur ist es häufig so, dass die auch mit den Bartgeiern zusammen vorkommen.
Das gibt Streit?
Nee, bei denen tatsächlich weniger. Der Bartgeier, der hat sich eher auf Knochen spezialisiert. Das ist eigentlich sehr faszinierend. Also der ernährt sich zu 80% tatsächlich nur von Knochen und er wartet ganz brav, bis die Gänsegeier fertig sind, die sich ja mehr von den Weichteilen ernähren. Und dann geht der Bartgeier hin und schnappt sich die Knochen. Der schluckt die dann nicht im Ganzen ab. Also man hat schon mal beobachtet, dass so ein Geier dann einen 18 cm langen Knochen von 3 cm Stärke abgeschluckt hat, wo ich mir dann wieder denke, das muss doch wehtun im Hals.
Ja, würde ich auch denken, ja.
Im Normalfall ist es aber so, dass die Knochen hoch in die Lüfte mitnehmen und gezielt auf dem Felsen fallen lassen und dann splittert der Knochen kaputt und dann schlucken die das ab und dann ernähren die sich davon.
Und der splittert sofort oder ist das mit viel Geduld verbunden?
Das ist mit sehr viel Geduld verbunden. Also man hat schon beobachtet, dass der bis zu 40 Mal hochgeflogen ist und einen Knochen hat fallen lassen. Und die Tiere lernen natürlich auch mit dem Alter. So hat man ältere Geier schon beobachtet, dass die den Kopf dann auch kurz bevor sie den Knochen aufschmeißen, zielgerichtet zum Boden schleudern. Also dass sie mehr Schwung und die suchen sich spezielle Steine raus, wo die auch wissen, okay, der hat genug Stärke, damit mein Knochen dran zersplittert und dann gehen die runter und erinnern sich halt davon.
Aber es ist schon ein erstaunlich diszipliniertes Verhalten in der Naturkantine, muss man mal wirklich sagen. Also ich meine, natürlich geht es daran, dass ein Tier gefressen wird, aber da kommen nacheinander, kommt jeder so an die Reihe und auch die Geier untereinander haben sich quasi eine Symbiose überlegt, eine Arbeitsteilung, der eine das Fleisch, der andere die Knochen. Finde ich ja irgendwie völlig großartig. Wo kommen die denn eigentlich vor, Gänsegeier?
Die kommen, also bei uns im europäischen Raum ist das eher so in Spanien, beziehungsweise im Mittelmeer ringsherum bis rein im mittelasiatischen Bereich, Saudi-Arabien, also das zieht sich dann.
Und dann auch Riesenkolonien oder eher mal so Eurogrüppchengröße?
Nee, das sind schon Riesenkolonien, das ist tagsüber fliegen die da meistens auseinander, um halt auf Nahrungssuche zu gehen und dann abends kommen sie wieder zusammen und setzen sich auch alle wieder zusammen und das sind wirklich große Kolonien. Und man hat auch Jungvögel beobachtet, dass die ihre Kolonie, wo sie geboren sind und geschlüpft sind, verlassen haben, erstmal woanders untergekommen sind. Das sind eher die Zugvögel und dann sind sie zurück zu ihrer Kolonie geflogen und dort haben sie dann ihre eigene Familie gegründet. Ja. Also das sind, ansonsten sind es Geierstandvögel. Das heißt, die bleiben dort, wo sie sind, bleiben die auch.
Und auch untereinander treu, so wie du es von euren Paaren erzählt hast, klingt das ja so, als ob das immer wieder dasselbe Pärchen ist.
Die suchen sich immer wieder einen eigenen Partner.
Das kann auch mal sich ändern oder hast du es bisher noch nicht, oder ist es bisher immer so gewesen?
Also bei uns habe ich es jetzt noch nicht beobachtet. Ich kann es nur spekulieren, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner vielleicht vorzeitig verstirbt und dass man sich vielleicht neu nimmt, aber das weiß ich nicht, wie das da bei den Geiern ist.
Sind die denn irgendwie garstig eigentlich untereinander?
Die verteidigen alles, was so in Nestnähe ist. Deswegen brüten unsere ja auch nicht direkt nebeneinander, sondern der eine wirklich links von der Anlage, der andere rechts von der Anlage. Und alles, was so, ich sag mal, so im Umlauf von 2 Metern ist, wird auch weggebissen dann. Also die wollen da ihre Ruhe haben. Komischerweise werden die Waldrappen akzeptiert. Und heute Morgen muss ich auch leicht schmunzeln, weil ein Waldrapp mit direkt am Nest saß und oben drüber saß ein Fischreiher auf dem Netz obendrauf. Ja. Und das hat dem Geier überhaupt gar nicht gestört. Also da war gut. Ich glaube, dass wirklich nur die anderen Geier, was so ein Konkurrent sein könnte, dass die dann nicht dabei haben wollen.
Und wenn ihr jetzt 2 brütende Pärchen habt, gibt es da, sagen wir mal, eine Konkurrenz beim Nestbau oder schaut sich der eine beim anderen was ab oder versucht sogar das Nest des anderen zu erobern, weil er es schöner findet?
Nein, das haben wir jetzt noch nicht beobachtet. Na, und von Mistmaterial her, unsere Aufgabe ist jetzt tatsächlich, wir schneiden jeden Tag, ich sag mal, hier so eine schwarze Satte voll, das sind ja ungefähr 40 Liter, was da reinpassen.
Ja.
Da passt einiges rein, da schneidet man jeden Tag Nistmaterial, da wird getrockneter Bambus, Zweige, alles mögliche geschnitten reingepackt, dass wir dann eine breite Auswahl haben, auch mal Tannengrün. Und das kommt dann alles auf die Anlage und es ist wirklich so, dass wir momentan jeden Tag so eine Satte voll draufpacken. Zum einen halt für die Geier, weil die da so schön ihre Nester bauen, aber auch für die Waldrappen. Und bei den Geiern ist es so, dass die auch zeitig anfangen. Im Dezember packen wir zum Teil schon Nistmaterial auf die Anlage, weil ab da beginnt bei denen die Vorbereitung. Ja, fangen sie an mit Nest bauen, die kommen so langsam in Stimmung. Im Januar fangen sie an dann zu treten. Also das ist...
Erstmal nur einlagern das Nistmaterial oder wird da schon irgendwie was konstruiert?
Die werden dann schon gebaut und... Die sind dann schon ganz fleißig.
Und wenn ich diese kleine Wanne sehe, stellt ihr die dann einfach so auf die Anlage oder verteilt ihr?
Das wird alles verteilt. Das sieht dann immer mal ein bisschen wüst aus auf der Anlage, aber das ist alles so geplant. Ne? Also wir verteilen das, weil dann wirkt das auch attraktiver. Die Tiere haben die Auswahlmöglichkeit, dass sie sich da verschiedene Sachen raussuchen können. Am Anfang ist es so, dass es eher die gröberen Sachen sind. Zum Schluss gehen sie doch ins Feinere rein, dass auch mal gerne dann Gras nehmen, womit sie das Nest dann auspolstern, beziehungsweise die Zweige halt vom Bambus wird sehr gerne genommen, da ist das Ganze ein bisschen weicher.
Und wie sind Sie so als Handwerker? Also du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Sie lange brauchen für ein richtig gutes Nest. Also geht das als kleiner Kreis los mit großen Ästen und dann wird es immer kleiner rundherum? Gibt es da überhaupt eine Strategie, die zu beobachten ist?
Ich glaube, da hat jeder seine eigene Strategie. Die testen das halt, also die verlieren auch unheimlich viel. Also das, was die alles hochschleppen, zum Teil wird es auch wieder runtergetragen oder einfach weggeschmissen.
Ja.
Deswegen sieht das während der Brutzeit auch unmöglich aus bei uns. Da liegen überall Zweige rum. Wenn die dann halt merken, nee, es passt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann fliegt der Ast halt wieder raus. Oder wenn am nächsten Tag ein anderer Ast drin liegt, dann wird der halt auch wieder aussortiert.
Machen die beide mit?
Die bauen beide. Und beide wechseln sich auch ab während der Brut und beide füttern auch.
Haben die eigentlich Geräusche, Geier? Also ich meine, da glaube ich mich aus dem Film zu erinnern, dass man immer so ein wenn die da oben rumkreisen.
Die machen geckernde Geräusche, ja. Und dann auch beim Treten, wenn wir nicht sehen, dass die Tiere sich gerade paaren, also treten, dann hört man es. Also das ist so ein Geräusch für sich und nein, das mache ich jetzt nicht vor.
Ist das denn leidenschaftlicher als das andere wenigstens?
Nein, also das klingt nicht gerade viel besser. Aber wir hören, wenn wir weiter weg sind, dann hören wir das und dann, okay, die haben... sich wieder gepaart.
Was bedeutet treten? Treten klingt so brutal.
Na, treten heißt halt sich paaren. Also das ist so, dass das Weibchen halt unten sitzt und der Hahn oben aufspringt.
Ja.
Naja, und das ist schon eine schwierige Sache dann. Schwanz beiseite und sich halt paaren.
Also das sieht nach treten aus, vermute ich mal. Deshalb heißt es
genau,
so.
Genau, also sie versuchen ja auf dem Weibchen dann oder das Weibchen da so zurechtzurücken und dann...
Ja, es muss ja nicht immer eine romantische Geschichte sein. Es geht ja um mehr. Weil ich gerade das hatte... Wie ich mich im Film erinnere, das klassische Kreisen, das ist ja nun hier letzten Endes nicht nötig. Trotzdem können die aber doch fliegen. Also wenn du sagst, die stürzen sich von der Felswand, um unten zu landen, sind das denn geschickte Flieger?
Die Geier können halt sehr gut auf den Winden fliegen. Also die kommen ja vor, wo viel Gebirge ist, also hohes Gebirge ist, bis zu 3000 Metern Höhe. Und die lassen sich ja eher gleiten. Deswegen haben die auch diese breite Flügelspanne, um halt von oben schon zu sehen, ob es irgendwo Aas gibt. Deswegen auch dieses Kreisen, weil die gehen ja systematisch alles Mögliche ab, um halt zu gucken, wo was unten eventuell verendet ist. Ja, also man hat zum Beispiel der Andenkondor, der kommt ja aus Südamerika, der hat eine Flügelspannweite, das ist der größte Geier, der hat eine Flügelspannweite von 3,20 Meter. Und den hat man zum Beispiel 5 Stunden in der Luft beobachtet, ohne dass er einmal die Flügel bewegt hat. Ja, und daher kommt dieses typische...
Klingt nach Legende, aber ist wirklich so beobachtet, ja?
Ja, ja.
Okay.
Also ich bin ja auch ein Fan von Geiern.
Ja, ja.
Bin total fasziniert. Und die bei uns auf der Anlage ist es nun mal ein begrenzter Raum. Und die kommt zwar gut hoch und wieder runter. Das Einzige, wo wir immer mal Probleme haben, ist, wenn zu viel Schnee liegt. Dann haben sie beim Starten, wenn sie unten am Futter waren,
ja,
dann müssen wir erst den Schnee wegnehmen, dass sie wieder ordentlich starten können. Aber da muss schon viel Schnee sein und das hat man ja.
Sonst fehlt der Anlauf oder die rutschen weg? Oder?
Na, der Anlauf fehlt. Ne? Also die, wenn die einmal auf dem Boden sind, müssen sie schon Anlauf nehmen, um dann wieder hochzukommen.
Also so richtig, so über mehrere Meter starten und Flügel schlagen, oder?
Genau, genau so ist.
Habt ihr dann auch, wenn ihr dort drin sauber macht, schon mal so einen Sturzflug miterlebt, dass er euch so richtig schön erschreckt hat?
Ja, die machen ja nie so direkt einen Sturzflug, wie man das jetzt, sag ich mal, vom Greifvogel her kennt, dass man auf Beute, ja, geht oder sowas, das machen die nicht. Also die kommen ganz normal von oben nach unten geflogen und landen dann neben einen. Also dass sie neben uns gelandet sind, das haben wir schon erlebt, aber das meinen die auch nie böse, das ist ja meistens, ja, ja, Neugier.
Ich komme nochmal, weil mich gerade wieder der Mageninhalt und was wir vorhin hatten erinnert, die Exkremente des Geiers. Ich kann mich da an eine Geschichte gerade mit einem ETC-Kamerateam erinnern, wo, glaube ich, sogar eine Kamera oder eine Linse draufgegangen ist, weil das, was da rauskam aus dem Geier jetzt ja nicht nur unappetitlich, sondern auch ätzend war. Müsst ihr auf sowas aufpassen, wenn ihr das sauber macht?
Das frisst sich ordentlich ein und die Tiere haben immer ein Talent, wenn man unter denen sauber macht, dass sie dann sich entleeren müssen.
Da haben die Spaß dran, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja.
Die machen das garantiert nicht mit Absicht, aber man hat ja nun mal viel Glück. Naja, dann wäscht man sich oder die Klamotten dann halt. Ja. Aber wir haben jetzt also an sich keine Probleme damit. Ne? Also man sieht es an der Rückwand ja immer, dass man dort überall diese Kotflecken hat. Das ist aber ganz geiertypisch und das kriegt man auch nie wieder hundertprozentig ab. Also man sieht da, wo die Kotplätze sind, das frisst sich rein und das bekommt man alles nicht.
Haben die denn im Winter andere Dinge, als sie im Sommer machen? Also zum Beispiel Gefiederwechsel oder sonst solche Dinge?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Die sind ich finde es schön, wenn die im Sommer dann sich immer, also da gehen sie viel baden. Wir haben ja ein schönes Wasserbecken mit, ja, Wasserfall. Da gehen die gerne baden und dann machen sie dieses Sonnenbaden. Das finde ich zum Beispiel auch immer sehr schön, wenn die dann sich in ihrer vollen Größe zeigen. Die sind ja dann relativ nass und dann strecken sie richtig ihre Flügel aus und machen dieses Sonnenbaden. Das sieht immer ganz toll aus.
Das ist tolles Posen, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Das sieht sehr schön aus und dann finde ich immer faszinierend, manche Geier. Wir hatten eine, die legt sich, oder haben immer noch, die legt sich immer auf den Boden. Also die legt sich richtig auf den Boden, auf den Bauch und streckt die Flügel dann von sich. Das ist Sonnenbaden. Da machen sich natürlich immer viele Besucher dann Gedanken, Mensch, da ist ein Geier am Boden und kommt nicht mehr hoch. Da müssen wir natürlich schauen, ob das wirklich so ist. Aber meistens ist es halt wirklich Sonnenbaden und die Tiere genießen das einfach, wie unser eins vielleicht am Strand liegt und sich in die Sonne reinlegt. Also
das macht nur ein Tier oder machen dann doch mehrere? Folgende Beispiele.
Also bei uns sehe ich das nur tatsächlich immer nur bei einer. Ich bin ja nicht den ganzen Tag hier.
Ja, ja.
Aber ich sehe das tatsächlich bei einer so ausgeprägt, dass sie sich da immer über den Boden legt, ja.
Und wie sieht dieses Baden aus? Also quasi, wenn du sagst, mit einem Wasserfall, ist wie Duschen?
Ach ja, nee, die stellen sich nicht unterm Wasserfall.
Ach so, okay.
Das ist so wie bei, kennt man es vielleicht von Spatzen, die so,
ja, ja, ja,
genau, am Wasserbecken. Und die sitzen dann auch im Wasserbecken und waschen sich ihr Gefieder. Also die gehen nicht richtig rein tauchen, das machen sie nicht.
Aber ja. Könnten sie das aber? Also können die schwimmen eigentlich?
Nein, nein.
Aber haben trotzdem einfach keine Angst vorm Wasser?
Nein, unseres, also die gehen nur bis zu einem gewissen Punkt rein. Unser Wasser ist ja auf mehrere Etagen aufgebaut.
Ja.
Und das ist ja alles so flach, dass die auch problemlos wieder raus können.
Das heißt also nur jetzt die Beine drin. Also machen die sich aus Gefieder irgendwie sonst so ein bisschen?
Genau. Wie, also kann da nochmal sagen, wie man sich so vorstellt, wenn so ein Spatz irgendwo am Wasserbecken,
ja,
sitzt,
ja,
und,
klar,
sich,
ja, ja,
und,
ja,
sich wäscht. Und so machen die das dann im Prinzip.
Sind ja die da auch mehrere quasi im Becken? Oder
das animiert. Meistens sind mehrere. Meistens auch immer dann, wenn wir sauber gemacht haben. Und dann, wenn die Sonne noch scheint, ist alles perfekt. Und dann sitzen da 3 bis 4 sitzen schon mal unten und baden dann gleichzeitig und dann geht es wieder zum Sonnenhoch.
Macht den Winter was aus? Ich glaube nicht, oder?
Die Kälte macht den nichts aus.
Weil es Spanier sind, deshalb frage ich. Aber da haben mit unseren Wintern kein Problem.
Nein, die kommen ja auch aus Mitteleuropa, also die Alpen.
Da frage ich dann mal, wie ist denn eigentlich Bedrohungsstatus von Geiern? So aus meinem reinen Vorurteil heraus würde ich sagen, davon gibt es noch genug?
Es gibt genügend, es sind trotzdem auch welche zurückgegangen, also der Bestand ist zurückgegangen.
Ja.
Es wird tatsächlich auch Jagd auf die gemacht, schon wegen des Glaubens wieder. Manche denken halt, wenn man einen Teil des Geiers frisst, dass es einen Lottogewinn bringt.
Oder? Ich dachte, dass man fliegen kann. Also das wäre es ja nur noch. Ja. Ehrlich jetzt, ja?
Ja, genau. Also, oder wenn man halt, dass man dann halt in die Zukunft schauen kann. Manche glauben, wenn man jetzt einen Schädel des Geiers in der Hand hat und dann durch den Schädel, durch die Augen Richtung Schnabel schaut, dass man dann halt in die Zukunft schauen kann. Also so einen Glauben gibt es tatsächlich. Und deswegen werden auch die Tiere gejagt. Die werden
immer noch, ja?
Werden auch viel vergiftet tatsächlich.
Okay.
Na, also gerade von Wilderern, weil die zeigen ja an, wenn ich sag mal, der Wilderer irgendwo was geschossen hat, grobes Beispiel, dann stürzen sich ja trotzdem die Geier drauf. Und das würde ja dem Wilderer verraten, dass er dort ein Tier erlegt hat.
Da macht er zum einen Verbrechen noch ein zweites Verbrechen dazu.
Richtig, genau. Also das kann durchaus auch schon mal vorkommen. Genau.
Aber mit Landwirten oder sowas dürften sie doch eigentlich kein Problem haben, weil es geht ja nicht gegen das lebende Tier.
Nein, also bei Landwirten und so, da gibt es eigentlich keine Probleme.
Sind das Kulturfolger? Also ich meine, gerade bei großen Herden gibt es natürlich auch immer mal Aas.
Das war früher, denke ich mal, mehr der Fall, wo die Landwirte mit den Viehherden noch mehr an den Bergen unterwegs waren dort auch die Tiere verendet sind. Auf natürlichem Weg. Es gab schon mal sein, dass da ein Tier abgestürzt ist und dann sind die Geier da rangegangen. Aber das war ja dann kein Konflikt zwischen dem Viehwirt und dem Geier dann an sich. Und mittlerweile ist ja aber so, sobald ein Tier irgendwo verendet, wird das ja weggeräumt, beziehungsweise werden die Tiere abends im Stall eingesperrt. Die bleiben ja gar nicht mehr über Nacht unbedingt auf der Wiese. Und deswegen gibt es da ein kleineres Nahrungsangebot für den Geier. Ja, als zurückgehen würde ich das jetzt als weniger problematisch. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er sich dann in eine andere Region gezogen hat. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum der Bestand zurückgeht. Man beteiligt sich ja auch wieder, Geier auszuwildern. Wenn bei uns alles gut geht, können wir unseren Jungtier von letzten Jahr wahrscheinlich auch auswildern.
Ach, ihr seid da mit dabei?
Da sind wir tatsächlich mit dabei.
Ja.
Aber genaue Infos gibt es dazu noch nicht.
Ja.
Da können wir uns bestimmt in einem Jahr widersprechen.
Ja, gehen wir ja erstmal einen Schritt nach dem anderen. Wir haben mit den Jungtieren oder mit den erhofften Jungtieren angefangen dieses Jahr. Da muss ich natürlich am Ende auch nochmal rausgehen. Habt ihr da, eine extra Woche habt ihr jetzt nicht bei den Geiern. Ihr kommt ja sowieso nicht ran ans Nest. Aber inwiefern könnt ihr dann überhaupt beobachten, was da los ist, ob es dem Jungtier gut geht? Wann könnt ihr denn tatsächlich auch mal ran?
Also die erste Zeit kann man es wirklich nur erahnen. Manchmal, wie die Eltern sich verhalten, wie gehen die ins Nest rein. Man braucht ganz viel Geduld, weil die Eltern wollen ja nicht sagen, dass sie dort irgendwas versteckt haben.
Ja.
Wir stellen uns ja meistens hin und beobachten. Dann wird geguckt, füttern sie. Gerade wenn die Eltern dann tauschen untereinander, dann kann schon mal sein, dass so ein kleines Köpfchen hochkommt oder ein Flügel oder irgendwas anderes. Und dann weiß man, okay, da ist was. Man kann es hören. Also wenn man ganz viel Glück hat, hört man auch was.
Ja.
Dazu muss aber im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob man es hört, hier singt ja überall mal was.
Ne? Ja, genau.
Hier sind auch Geier, hier sind Spatzen und da muss man das trotzdem mal rausfiltern, weil es ist ja doch recht weit weg. War das jetzt das Jungtier oder war das irgendwas anderes? Also da gehört viel Geduld und die ersten 14 Tage ist es sehr schwer, überhaupt was zu erkennen. Wenn das Jungtier dann größer wird, sieht man irgendwann, einen Kopf hochkommen und dann...
Bis es aus dem Nest rausgeht, aber vergeht nochmal... Ein paar Monate vermutlich.
Ja, so 135 Tage, dann fangen die an, das Nest zu verlassen, also beziehungsweise Flücke zu werden.
Also ihr freut euch jetzt aufs Brüten, aber so richtig werdet ihr das Jungtier erst um Weihnachten rumsehen. Ja? Also Ostern wird schön, aber Weihnachten wird noch schöner sozusagen.
So in etwa, ja. Also wir schätzen mal, dass sie im September, wenn dann alles klappt. Ich meine, wir freuen uns schon, wenn wir das Küken das erste Mal sehen. Man kann ja dann trotzdem sehen, wie entwickelt sich das Kleine. Schon allein, weil die Eltern dann immer mal eine extra Portion bekommen, was wir dann versuchen, aus der Hand hochzuwerfen, dass sie dann ihr Jungtier geben können, ohne dass die anderen das dann gleich wegnehmen. Und dann ist immer schon schön, wie sich das Ganze entwickelt, ne? wie die Eltern sich kümmern, wenn man dann doch mal ein Köpfchen sieht. Und wenn man nur zweimal in der Woche irgendwas sieht von dem Kleinen, dann ist man schon erfüllt.
Und so Marquess neugierig mit einer Kamera dort oben, das ist ein bisschen zu aufwendig, oder was?
Also ich unterstütze die Idee, aber vom Kostenaufwand, wenn man das so sagen darf, ist wirklich schon viel. Man muss es ja hinbauen, die Kamera, dass sie wettergeschützt ist, beziehungsweise wenn man demzufolge, man müsste ja die Kamera fast ein ganzes Jahr laufen lassen.
Ja.
Ja, man braucht das ganze Equipment dazu und den Geier würde es wahrscheinlich nicht stören, wenn das von Anfang an da ist.
Also Maria, wir haben da was angestoßen. Vielleicht wird aber aus diesem Projekt was. Recht herzlichen Dank für all die Informationen. Das ist so eine gemütliche Runde, dass wir nebenbei hier an dem angesprochenen Futtereimer mit den Fleischresten von Geiern sich jetzt einen Reiher zu schaffen macht oder so. Ist es überhaupt sein Futter?
Eigentlich nicht, aber es hat ihm wahrscheinlich keiner gesagt.
Na gut, lassen wir ihn noch eine Weile probieren, Maria. Recht herzlichen Dank und viel Erfolg natürlich mit euren zwei Geierpärchen. Wir werden das ja wahrscheinlich auch bei Elefant, Tiger und Co. dann durchaus mal sehen oder hören. Vielleicht kommt die ja mit einer Kamera. Aber okay, ich will es ja auch nicht so weiter anschubsen. Die Idee ist erstmal im Raum. Recht herzlichen Dank, Maria. Viel Glück für euch.
Die Idee wäre sehr schön und vielen, vielen Dank. Und ja.
So kann es bleiben.
Ja, so kann es bleiben. Dankeschön. So. Wir drücken die Daumen.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.